Herzlich willkommen und Glück auf zu In Arbeit. Heute endlich wieder Back to the Roots, die 29. Folge, nachdem wir 4 Sonderfolgen erfolgreich OB in Arbeit produziert haben. Heute wieder ein spannender Gast. Tim Klappert ist zu Gast. Ich habe es lange versucht, endlich ist es geglückt. Freut euch auf einen spannenden Austausch. Bleibt dran. Los geht's.
In Arbeit, der Podcast mit Sebastian Matthias Skotnik, präsentiert von Expertiv.
Herzlich willkommen und Glück auf zu In Arbeit, die Folge 29 von In Arbeit, und ich bin froh, dass ich In Arbeit machen kann und dass ich dann den Gast hier haben darf, um den ich lange gebuhlt habe. Freut mich. Er musste erst sein selbst gegründetes Unternehmen verlassen, um Zeit zu finden, hierher zu kommen. Sagen wir es mal so. Gehen wir später darauf ein. Herzlich willkommen, Tim Klappert.
Ja, vielen Dank, Sebastian, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Uns verbindet einiges, und das ist nicht nur die Liebe zu dem Club VfL Bochum, habe ich auch hinterher erst rausgefunden, dass uns das eint, sondern ich bin jetzt fast 10 Jahre mit der Expertiv selbstständig, und von Anfang an sind wir Partner gewesen. Ich habe damals ein Tool gesucht, über das ich Kandidatinnen und Kandidaten rekrutieren kann. Und da bin ich dir quasi in die Hände gefallen. Du warst damals bei German Personal beschäftigt.
Genau, richtig.
Da haben sich unsere Wege gekreuzt.
Ja, genau. Im Geiste sind wir eigentlich schon viel länger verbandelt. Ich komme ja selber auch aus der Personaldienstleistung, durfte das Geschäft knapp 7 Jahre lang mal sämtliche Abteilungen durchlaufen. Habe selbst als Assistent der Disposition angefangen.
Okay.
Dann irgendwann mal Niederlassungsleiter geworden, bis hin zum Geschäftsführer und Gesellschafter dieses Unternehmens.
Mhm.
Kleiner Personaldienstleister in Siegen.
Okay, wäre jetzt meine Frage gewesen.
Genau,
richtig. Gewerblich, technisch, kaufmännisch.
Also Inhaber geführt, klassisches Helfergeschäft. Mhm. Da ging es also jeden Tag die Post ab, knapp 100 Hilfskräfte.
Ui.
Intern waren wir 2-3 Leute.
Mhm.
Also 7 Jahre lang alles einmal mitgemacht, was so die Zeitarbeit auch zu bieten hat.
Ja.
War eine tolle Erfahrung. Jeder Tag war anders. Die Leute aus der Branche kennen es natürlich.
Mhm.
Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, ein bisschen die Seiten zu wechseln. Bin quasi in die Tech-Branche gewechselt.
Was war der Break-Even damals, dass du gesagt hast, 100 Mitarbeiter? Der Unternehmung ging es wahrscheinlich relativ vernünftig, wenn ich höre 3 Interne. Da muss ja was vorgefallen oder da muss was passiert sein in dir, dass du gesagt hast, mache ich jetzt anders.
Naja, sind halt mehrere Beweggründe. Zum einen finde ich, es war eine relativ lange Zeit, da kommen wir aber auch vielleicht später nochmal drauf zu.
Mhm.
Es waren 7 Jahre, wo ich in der Personaldienstleistung tätig war.
Ich hatte halt 7. Jahr.
Einmal, genau, kann man fast so sagen, wie in Beziehungen, wie bei der Ehe, ja. Das verflixte 7. Jahr hat dann letzten Endes den Ausschlag gegeben.
Mhm.
Ziel war eigentlich, dass man das Unternehmen komplett irgendwann mal übernimmt. Ich war Minderheitsgesellschafter.
Ja.
Der Inhaber hat es halt damals immer mal wieder weiter rausgezögert. Nächstes Jahr setze ich mich zur Ruhe.
Okay.
Und irgendwann muss man auch mal einen Schlussstrich für sich selber setzen. Und das habe ich dann getan und habe halt gesagt, okay, ich möchte jetzt was anderes machen. Ich habe tatsächlich in dieses Unternehmen German Personal, was ich später auch dir verkaufen durfte, selber eingeführt. Und da ist der Kontakt zustande gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ein Angebot, bei German Personal zu arbeiten, ein Start-up. Und da will ich gerne anfangen. Vielleicht zu der Verbindung. Ich habe mir nie vorstellen können, irgendwie in einem Tech-Unternehmen zu arbeiten, im Verkauf arbeiten zu können.
Ja.
Aber dieses Unternehmen hat mich einfach so überzeugt. Ich hatte so einen herzlichen Empfang. Es war dieses komplette Start-up-Flair. Ich kam da rein in München, in Unterhaching, in diese Villa. Laptops, MacBooks auf dem Tisch. Freundlich, herzlich empfangen. Muss ich leider so sagen, kannte ich vorher gar nicht so. Und
ja,
das hat mich so gepackt. Da kommen wir dann auch wieder im Bereich Werte drauf zu.
Ja.
Das hat mich so gecatcht, dass ich gesagt habe, jawohl, da will ich anfangen, da will ich abliefern, dafür brenne ich. Ich brenne ja sowieso noch für die Personaldienstleistungsbranche,
ja,
aber denen möchte ich in Zukunft mit Softwareprodukten helfen.
Okay. Jetzt habe ich gerade gehört, Inhaber wollte den Schlussstrich ziehen, oder nee, Inhaber wollte aus der Unternehmung ausscheiden, wollte an dich übergeben, du warst Minderheitsgesellschafter und irgendwann hast du für dich den Schlussstrich gezogen.
Ja.
War es dann für dich irgendwann der Break-Even, wo du gesagt hast, boah Tim, ohne Witz, wie lange soll ich jetzt noch warten, bis der hier raus ist? Auch Thema Vertrauen in Aussagen, Zuverlässigkeit?
Genau, es sind ja immer so Punkte, wo man sagt, okay, es kann irgendwelche Ereignisse auftreten, wo man gewisse Dinge einfach verschieben muss. Aber dann gibt es halt den Punkt bei 2 bis 3 Mal verschieben, dass man sagt, okay, das verliert an Glaubwürdigkeit und jetzt muss ich für mich selber da mal einen Schlussstrich ziehen, um den nächsten Step auch zu gehen.
Ja, hat ja auch was mit Respekt vor sich selbst zu tun. Ne? Also auch du das, musst dich ja auch irgendwann, nicht irgendwann, sondern du musst dich ja auch regelmäßig rasieren können.
Man muss irgendwann auch mal absteigen und wieder neu aufsteigen.
Nichtsdestotrotz kenne die Situation ja auch und deshalb nearby jetzt gerade in meinem Kopf. Wenn du sagst, nach 7 Jahren gut gesettelt, Mitgesellschafter, Schlussstrich zu ziehen, Schlussstrich gleich Wagnis.
Ja, selbstverständlich. Also es geht niemals ohne Risiko. So, und das Risiko muss man in Kauf nehmen und da muss man ein Typ für sein. Die Mentalität muss man halt mitbringen. Und klar, ich war kaufmännischer Geschäftsführer, ich war Gesellschafter. Ich gehe wieder komplett in ein Angestelltenverhältnis halt zurück. Also auch für alle offensichtlich, ich mache erstmal einen bewussten Rückschritt. Aber andere würden das quasi Anlauf nennen. So, ich habe halt nochmal Anlauf genommen. Ich wusste das wertzuschätzen, was mir da geboten wird. Erstmal da im Vertrieb anzufangen. Später durfte ich da in der Wachstumsphase das Unternehmen mit begleiten, bis hin zum Exit an Private Equity Player. Habe in dieser Zeit den Vertrieb mit aufbauen dürfen, das Key Account Management mit aufbauen dürfen und coole Kunden wie dich kennenlernen dürfen.
Vielen Dank. Ich stelle mir gerade eben vor, du hast gesagt, ja, Vertrieb war nie so meins, beziehungsweise hatte ich vorher keine Ahnung oder habe ich keine Ahnung von gehabt. Und dann solltest du für die Unternehmung eine Vertriebsstrategie bauen.
Ja, wie genau. Ist dir das gelungen? Also erstmal ging es darum, selber Vertrieb für sich selber zu machen, also seine persönlichen Ziele, seine Unternehmensziele zu erreichen. Das ist schon mal so der erste Step, wo ich sage, ich muss erstmal zusehen, dass es für mich selber funktioniert und dass ich für mich selber erfolgreich bin. Und dann muss ich halt schauen, okay, kann ich das auch auf andere adaptieren? Was für eine Strategie habe ich zum Beispiel? Und wir sind ja jetzt hier im klassischen Software-Sales unterwegs, wo wir mit SDRs und Account Executives arbeiten. Ich glaube, neumodisch nennt man das Setter und Closer. Das heißt, ich habe einmal ein relativ kleines Team, was die Online-Demos ausmacht und dann habe ich die Experten im Recruiting, die in diesen Online-Demos sitzen und die digitalen Prozesse, also die Software, an die Personaldienstleister verkaufen in einer klassischen Produktdemo.
Okay, also ich hätte das jetzt First und Second Level genannt.
Das wäre so im Support, wo man sagt, der Kunde hat ein Anliegen, die einfach zu klären sind, sind im First Level Support. Und wenn es technischer geht, geht es in Second-Level-Support. Das ist eher so die Support-Schiene mit First- und Second-Level.
Hattest du vorher Erfahrung im EDV-Tech-Bereich oder warst du total ein unbeschriebenes Blatt quasi?
Kurioserweise gar nicht. Vielleicht eine ganz lustige Story. Ich habe tatsächlich Bürokaufmann gelernt. Und da gab es natürlich auch ein Fach, was IT heißt. So, und ich habe in der Abschlussprüfung tatsächlich eine 5 gerissen.
Oh,
in IT. So, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich kann halt nur sagen, es ist halt alles möglich. Auch da ging es um Themen wie Excel-Formen etc. Von daher, ja. Auch mit einer 5 in IT kann man später mal im Tech-Business erfolgreich sein, ein Tech-Unternehmen gründen und auch zum Erfolg führen, ja.
Ich bin ein felsenfester Verfechter davon. Ich habe schon einige Male hier im Podcast erzählt, dass ich jetzt nicht der beste Schüler war und ich denke, dass ich vielleicht das ein oder andere, nicht vielleicht, die Weichmacher weglassen, das ein oder andere auf die Beine gestellt habe. Am Ende steht halt immer Eifer vor allem. Das ist so.
So sieht's aus. Wille und ich muss brennen für eine gewisse Sache.
Ja, genau. Absolut. Du bist dann von German Personal oder andersrum. Wichtig war mir, mit dir einmal darüber zu sprechen. Ich war ja mit einer der, würde sagen, ersten Kunden bei GP.
Richtig.
Und was mir aufgefallen ist, wir haben uns ziemlich schnell über Neuerungen in dem Programm unterhalten. Sebastian, hier ist Tim. Pass mal auf, ich habe hier das und das. Das denken wir wir denken darüber nach, das umzusetzen. Was hältst du davon und kannst du das oder willst du es ausprobieren? Ich hatte den Eindruck, du bist oft auf mich zugekommen. Was ist passiert, dass du schnell dieses Vertrauen zu mir hattest, dass ich einer der wenigen wahrscheinlich war, der das ausprobieren sollte?
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich mich halt nicht als Verkäufer sehe, sondern ich möchte halt Personaldienstleistern helfen, unterstützen und bin natürlich auch auf das Feedback angewiesen und habe natürlich auch so ein gewisses Gespür dafür entwickelt, wer da in die richtige digitale Richtung denkt und wer offen für neue Dinge ist und vor allen Dingen auch Lust hat. Man sagt immer, man verkauft mit 2 Dingen, entweder mit Angst oder mit Lust auf Neues. Und mir ist Lust auf Neues viel lieber, wie die Angst, mit der Angst zu spielen. Funktioniert leider auch sehr, sehr gut, mit Ängsten zu verkaufen. Aber dadurch bist du nicht innovativ. Du bist innovativ, wenn du die Leute findest, die Bock haben, neue Wege zu gehen. Und da gibt's leider nicht ganz so viele. Und deswegen warst du der Kandidat, wo ich 100% Vertrauen drin hatte, dass ich mit diesen Informationen und mit diesen Antworten relativ gut arbeiten kann.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir dabei auch ganz gut helfen. Auf jeden Fall ging es ja dann dazu, dass du von German Personal, abgekürzt GP, gewechselt bist und ich bin mitgegangen, weil du gesagt hast, ich muss mich selbstständig machen, ich möchte was anderes tun. Wobei, so viel anderes war es gar nicht, ne? Erzähl mal.
Ja, genau. Also letzten Endes war es auch schlaggebend. Auch da kommen wir wieder auf die Zeitspanne. Ich war 4,5 Jahre, wo ich gesagt habe, ich habe da mega viel erlebt, ich habe mega viel gelernt. Aber das Produkt hat sich zu einem gewissen Punkt nicht mehr weiterentwickelt. Und da darf man nicht jammern, da muss man wieder mal ins Risiko gehen. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Und habe Kontakt zu noch 2 anderen Mitgründern bekommen und habe gesagt, okay, jetzt packen wir das Thema an. Das Produkt ist ganz gut. Es geht da um die Stellenerstellung und Bewerbermanagement und Profilerstellung. Aber da sind noch ein paar Stellschrauben, die ich glaube, noch ein bisschen besser gedreht zu bekommen.
Okay.
So, und dann habe ich das Thema angepackt. Und das war eigentlich so, wo ich sage, ich wollte jetzt Unternehmer werden und will ein besseres Produkt bauen, wie in der aktuellen Company, wo ich gewesen bin.
Jetzt hast du dich selbstständig gemacht mit deinen beiden Kompagnons.
Genau.
Kommst von GP, hast selber schon einen gewissen Wertekompass. Wie hast du den Wertekompass von Talent360 gestaltet, so dass alle die, die eingestellt wurden von dir oder die mit dir arbeiten konnten und durften, ja, dieselbe Wertekultur hatten?
Naja, also ich würde sagen, am Anfang, also es ist nicht bewusst gestaltet worden. Am Anfang hast du erstmal viele andere Dinge im Kopf, dass das Unternehmen überhaupt die ersten 1 bis 2 Jahre überhaupt überlebt. So, wenn so ein Unternehmen wächst mit Mitarbeitern, musst du natürlich schauen, dass du ein Ökosystem aufbaust, wo es menschlich auch passt.
Ja.
So, und auch da gibt's immer wieder Optimierungsbedarf. Wenn wir uns jetzt mal so 3 Themen raussuchen in Bezug auf Werte, dann denke ich mal, ganz oben sollte das Thema Respekt stehen.
Mhm.
Dann haben wir das Thema Wertschätzung und dann haben wir das Thema Vertrauen. Und das sind so die 2-3 Hauptkomponente, wo ich halt sage, das bin bereit, ich zu liefern und das erwarte ich auch von den Menschen, die ich halt einstelle. So, und du kannst stundenlang über noch viele einzelne Wertekomponente sprechen und da noch viele Ebenen tiefer gehen. Da bist du, glaube ich, auch viel mehr in dem Thema drinne. Aber das waren so die 3 Hauptbausteine, wo ich sage, das reicht halt aus, neben fachlichen Skills natürlich auch noch.
Okay, verstehe. Jetzt hast du gerade eben gesagt, die Wertekultur, gerade in den ersten 2 Jahren habe ich andere Dinge zu tun gehabt, als mir Gedanken darüber zu machen.
Ja.
Hab aber, meine ich, rausgehört, dass es trotzdem passte, dass du hinterher, wenn du nach diesen 1-2 Jahren darauf bewusst geschaut hast, war unbewusst habe ich die richtigen Teammates zu mir geholt, die in etwa dieselbe Wertekultur hatten.
Genau, richtig. Also es wurde jetzt ehrlicherweise nicht explizit drauf geachtet oder eine Persönlichkeitsanalyse gemacht, auch wenn wir ein sehr aufwendiges Einstellungsprogramm hatten mit 4 bis 5 Vorstellungsgespräche.
Okay, das ist schon richtig,
Da wurden aber eher die fachlichen Skills abgeklopft, dass das passt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, kein Wachstum ohne Fluktuation. Das bedeutet, die Mitarbeiter, die gegangen sind, sind nicht wegen falscher Werte gegangen, sondern auch selber gegangen oder letzten Endes hat man sich getrennt, weil es macht keinen Sinn, dass beide Parteien mit Bauchschmerzen aufstehen. Aber es waren dann andere Themen und es waren jetzt nicht so die Wertethemen.
Okay, verstehe. Ja. Warum gehe ich nochmal implizit darauf ein, weil ich schon mehrmals gesagt habe, wir hatten das, ich habe das mit der Expertise auch in den ersten Jahren nicht so auf dem Tableau gehabt. Und hinterher, als wir immer mehr in dieses Thema eingestiegen sind und ich dann für uns auch einen Wertekompass entwickelt habe mit den Teammates zusammen, ich gemerkt habe, alle, die hier arbeiten, haben eine sehr hohe Kompatibilität in dem Bereich. Fand ich schon krass zu sehen, dass man das auch im Unterbewusst, oder gerade das ist im Unterbewusst, und Werte sind ja unterbewusst, wir leben ja die ganze Zeit. Mit und dafür, Wechsel zu Talent360, erzähl, wie kam's?
Ich wollte Unternehmer werden, ich wollte es mir selber beweisen, ein besseres Produkt in dem Markt der Personaldienstleistungen im Recruiting zu platzieren.
War das wichtig für dich, Unternehmer zu werden? War das so so Bucketlist, ich muss unbedingt mal in meinem Leben Unternehmer gewesen sein?
Nein, es ging aber für diesen speziellen Fall kein Weg drumherum. Also von daher, es war jetzt nicht irgendwie, ich habe auch keine großartige Bucketlist. Also,
nee, hast du nicht?
Nein, tatsächlich nicht.
Gibt es nicht so im privaten Bereich, wo du sagst, boah, ich muss auf jeden Fall, du bist ja viel unterwegs im Ausland. Wenn du in den Urlaub fährst und ich deine Bilder sehe, dann denke ich mir immer, holla, die Waldfee. Ja. Ich bin eher so Holland, aber du bist eher ganz weit weg.
Ja, habe ich auch jahrelang
hinter mir. Aber gibt es nicht irgendwie was, wo du sagst, muss ich auf jeden Fall noch machen, brauche ich noch, will ich haben?
Tatsächlich lebe ich im Hier und Jetzt und entscheide das immer sehr, sehr spontan. Mhm. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht lasse ich mir das mal durch den Kopf gehen. Vielleicht hast du mich da inspiriert, dass ich da eine Bucketlist mal anlegen sollte.
Teil mit mir.
Gerne. Vielleicht kommst du ja mal auf den einen oder anderen Trip mit. Also von daher.
Oh, das war eine Einladung. Sehr gut. Passt gerade eben ganz gut. Was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben?
Familie, Freunde, mein Sohn, das Gesundheit steht immer ganz klar, alles zusammen auf einer Ebene. Mhm. Das ist das wichtigste Gut, was wir haben. Mhm. Und dann kommt halt lange, lange, lange nichts. Und irgendwann kommt halt mal der Beruf, das Geld, der Erfolg. Aber Gesundheit, Familie, Freiheit, Reisen. Ja.
Wenn du unter dem Thema glücklich sein, ja, schaust, was muss ich haben, um glücklich zu sein? Da bin ich der felsenfesten Überzeugung und ich glaube dir nichts anderes, wenn du es jetzt sagst, dass auch deine berufliche Entwicklung, dein Erfolg dazugehört. Deine private Situation auch. Wie bringst du das in den Einklang?
Ich glaube, dass es halt relativ schwierig ist, in Einklang zu bringen, wenn wir jetzt glücklich sein, gleichsetzen mit quasi Erfolg, mit Freiheit, weil ich muss erstmal das eine leisten, um mir diese Freiheit monetär zu erarbeiten. Okay. Dafür, dass ich sage, okay, ich bin glücklich, weil ich machen kann, was ich möchte, weil ich reisen kann, weil ich nicht abhängig bin von einem Arbeitgeber, von Geld, muss ich erstmal Geld verdient haben, um zu sagen, okay, eigentlich kann ich das machen, was ich möchte. Mhm. So, es geht ja letzten Endes immer auch um das Thema Lebenszeit. Wir arbeiten in der Regel relativ viel, verbringen sehr viel Zeit auf der Arbeit, also sehr viel Lebenszeit. Und eigentlich sind wir ja glücklich, wenn wir komplett frei über unsere Zeit verfügen können. Aber je nach Arbeitssituation sind 8 bis 12 Stunden schon mal komplett geblockt. Und das ist sehr viel von einem Tag, der nur 24 Stunden hat.
Absolut. Jetzt geh in die andere Ebene und sag Familie, Freunde, Gesundheit. Du hast implizit auch deinen Sohn angesprochen. Er hat meines Erachtens, der partizipiert sicherlich und auch deine Freunde und deine Familie von deinem beruflichen Erfolg, monetär und auch von den Freiheiten. Aber die sind ja auch die stehen ja auch alleine da. Und das in einen Einklang zu bringen, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ist tatsächlich auch so. Für maximalen Erfolg ist maximaler Verzicht leider unabdingbar in 90% aller Fälle. Es gibt diese Glücksritter, die irgendeine krasse Idee haben, wo das Ding so skaliert, wo man nicht viel Zeit reinstecken muss. Ja. Aber ist mir bisher noch nicht gelungen. Ja. Ich musste krass verzichten. Auf Freizeit, auf Freunde, auf Familie, teilweise auch auf meinen Sohn. Ja. Aber wie du sagst, das kommt halt alles zurück. Dafür habe ich jetzt umso mehr Zeit, umso mehr Möglichkeiten. Aber beides zu 100% in Einklang zu bringen, ist nicht einfach. Dann muss ich sagen, ich mache Abstriche beim Erfolg. Mir reicht es, wenn ich weniger Erfolg habe. Mir reicht es, wenn ich weniger finanzielle Mittel habe. Dafür habe ich halt mehr Freizeit. Das ist das, was die meisten nicht sehen. Man kann es in einer guten Kurve aufzeichnen. Mhm. Die Leute, die ganz oben stehen, die nach außen maximal erfolgreich sind, die verzichten auf so viel, was nicht gesehen wird.
Mhm. Immer noch, obwohl sie schon so erfolgreich sind?
Ja, Erfolg muss verteidigt werden. Das ist so. Den gibt's nicht geschenkt. Mhm. Es reicht auch nicht einmal erfolgreich zu sein, sondern du musst halt erfolgreich bleiben. Das ist viel, viel schwieriger, als einmal einen Erfolg zu haben.
Ja, das ist absolut so. Also er hat mich vor nicht allzu langer Zeit auf einer Konferenz mit mehreren Leuten darüber unterhalten, dass dieses stetige Neuerfinden in der Selbstständigkeit teilweise schwieriger ist. Und herausfordernder im Markt, als sich in Anführungsstrichen einmal selbstständig zu machen. Ne? Weil du musst halt, willst und musst auch interessant bleiben. Das bleibst du nicht, wenn du, wie du in deinem, gerade in deinen Ausführungen erklärt hast, wenn keine Weiterentwicklung stattfindet nach vier oder in viereinhalb Jahren, nach viereinhalb Jahren rückblickend, was passiert jetzt noch großartig? Ich habe den Eindruck, da kommt nicht mehr viel.
Das Problem ist halt, dass die meisten ihre Vision nicht anpassen. Okay. Das heißt, du machst dich einmal selbstständig, du gründest mit einer Idee, mit einer Vision, aber die Märkte verändern sich ja auch. Mhm. Die Produkte verändern sich. Mhm. Nehmen wir mal den Personaldienstleistungsmarkt. Wo wir 2019 gegründet haben, hatten wir einen ganz anderen Markt vorgefunden vom Umsatzvolumen her. Ja. Ich glaube, er war bei knapp 50 Milliarden. Wir sind jetzt noch bei 35 Milliarden. Ja. Da ändert sich halt einiges und dann musst du auch deine Vision anpassen, weil deine Mitarbeiter folgen dir ja. Mhm. So, das heißt, du musst jedem eine Vision mitgeben, jedem einen Sinn mitgeben und das musst du teilweise leider dann doch als Gründer dich mal an den Tisch setzen und überlegen, ist das noch die gleiche Version, wo wir gegründet haben oder muss ich meinen Mitarbeitern eine andere Vision mitgeben?
Mhm. Okay, verstehe. Aber nicht nach dem Motto rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, dass du das halbjährlich änderst.
Fähnchen im Wind ist immer schlecht.
Okay.
Korrekt.
Es geht nicht darum, Lebensläufe zu sortieren. Auch nicht Profile in Raster zu pressen. Und es geht erst recht nicht um Fließbandarbeit. Es geht um Menschen. Ums Zuhören. Das Potenzial in jedem von uns zu entdecken. Wir bei Expertiv bringen Menschen nicht in Jobs, sondern in ihre berufliche Heimat. Ins Ankommen.
Wir reden in deinen letzten beiden Anstellungen über technologiegetriebene Unternehmen. Ohne dass wir jetzt direkt und unmittelbar auf KI eingehen, das machen wir sicherlich gleich auch nochmal, weil es ja auch eines unserer Steckenpferde oder auf jeden Fall ein Produkt ist, was uns seit geraumer Zeit begleitet. Oft kommt der Vorwurf, menschliche Faktor ginge verloren.
Der Klassiker, ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen überdrüssig. Mhm. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, merkt, nicht, dass es anders ist, aber dass es auch ja, ein Weg C gibt, nicht A und B, sondern auch C oder eine Graustufe oder wie auch immer. Und vor allen Dingen, wie gehe ich mit dem Thema überhaupt um?
Ja.
Ja, das ist für mich auch oftmals Propaganda, dass da etliche Arbeitsplätze verloren gehen. Möchte nicht wissen, wie viele dadurch auch geschaffen werden, aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Wie bist du mit dem Spannungsfeld zwischen Effizienz und Menschlichkeit umgegangen?
Naja, also ich sehe es halt als Vorteil und wir müssen nicht immer nur die KI nehmen, sondern wir können auch zwei weitere Buzzwords da reinschmeißen und das ist die Digitalisierung und die Automatisierung. Mhm. Damit schaffe ich eigentlich heute schon sehr, sehr viel. Wenn ich dann noch KI draufpacke, bin ich nochmal schneller. Mhm. Und dazu lässt sich halt sagen, Erfolg liebt Geschwindigkeit und hasst manuelle Prozesse. Mhm. Das bedeutet, ich muss in gewisser Form digitalisieren, automatisieren und das Ganze mit einer KI verbinden, damit ich schneller bin wie Marktbegleiter in meiner gleichen Region.
Hört sich schon so an, als hättest du eine neue Geschäftsidee.
Nein, tatsächlich nicht, sondern das ist so das Credo oder das ist so immer so das USP auch gewesen, was für jedes Unternehmen gilt. Mhm. Ich muss halt eine gewisse Qualität an den Start bringen und ich muss vor allen Dingen schnell sein. So, und das kriege ich nun mal nur mit Automatisierung, Digitalisierung und KI hin. Mhm. So, und der menschliche Faktor, der ist absolut nicht wegzudiskutieren, sondern der menschliche Faktor kommt nämlich dann ins Spiel, wenn es wieder um andere Menschen geht. Das heißt, in deinem Fall, wenn es um Bewerber geht oder um Kunden geht. Mhm. Aber alles andere an Arbeiten, diese ganzen Routinearbeiten, die jeden Tag in jedem Unternehmen gemacht werden müssen, wo kein Mensch Bock drauf hat, die kann ich halt mit Digitalisierung wegnehmen. Mhm. Vielleicht kriegen wir den Übergang dahin, welche Positionen weniger werden in Zukunft. Weil, wie du ja gesagt hast, es gibt sehr viele Mitarbeiter, die einfache Tätigkeiten machen sollen. Das sind meistens die Junior-Positionen. Mhm. Und die werden in Zukunft definitiv weniger werden, weil wir ein KI-Beifahrer oder nennen es Co-Pilot zu unseren Berufen haben werden. Mhm. So, das bedeutet, gerade in dieser Beratungsbranche, die im Wandel ist, ich glaube, McKinsey hat da auch eine relativ interessante Studie zu rausgebracht, wie sich die Beratung in den nächsten Jahren entwickeln wird. Mhm. Momentan ist es ja so, dass die Personen und Tagessätze verkaufen. Mhm. Und die Junior-Beratersätze werden in Zukunft auch schwieriger durchzusetzen sein, weil in diesem Fall die KI schon sehr, sehr weit ist. Mhm. So, und Rechtsberatung, Finanzberatung, Steuerberatung, das sind alles so diese Dinge, die sich in Zukunft auch noch ändern werden. Und ich glaube nicht, dass die KI direkt ganze Berufsgruppen killt, sondern eher Aufgaben killt.
Ja, bin ich komplett bei dir. gibt ganz, ganz viele Aufgaben, die wir mittlerweile automatisiert haben, um Freiraum zu haben für spezifizierte Arbeiten, für Arbeiten, die die Cracks machen, also die dann auch gut ausgebildet sind und auch im zwischenmenschlichen Bereich, gerade im Job, du weißt, wie es ist, wenn du mit Kunden arbeitest, Zeit dafür haben, auf jeden Fall dann Freiraum bekommen, ja. Egal in welcher Situation du warst, ob im Angestelltentum, Mitgesellschafter, GP oder jetzt bei Talent 360, gab es Entscheidungen im Unternehmerleben, wo du deine Wertekultur vor den Erfolg gestellt hast?
Da sind wir wieder bei dem Thema bewusst oder unbewusst. Sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich eher im Unterbewusstsein. Mhm. Das ist ja auch so ein ganz großes Thema, dass man viele Dinge intuitiv hoffentlich richtig macht, aber halt im Unterbewusstsein. Und das würde ich so in dieser Abteilung einsortieren.
Okay. Ja. Talent 360 ist jetzt ein Teil deines Lebens, aber Geschichte.
Richtig.
Du hast Talent 360 verlassen für neue Ufer. Wie sehr spielen Wertekompatibilität und persönliche Weiterentwicklung bei solchen Entscheidungen eine Rolle?
Ich sag mal, das eigene Unternehmen zu verlassen in Bezug auf mich hat natürlich mehrere Faktoren. Die kurze Fassung ist, ich habe von meinen Mitgesellschaftern ein Angebot bekommen, welches ich angenommen habe. Oh. Punkt. Natürlich habe ich in meinem Kopf noch mehrere Punkte, wo ich halt abgewägt habe, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und da kommen wir wieder auf die Zeitspanne. Es ist ein Teil meines Lebens. Es waren jetzt knapp 6 Jahre. Mhm. Das bedeutet, wenn wir mal vorne anfangen, 7 Jahre Personaldienstleistungen intern, dann bei GP nochmal 5 Jahre, hier 6,5 Jahre. Okay, Haken hinter, fühlt sich schon mal richtig an. Angebot, auch Haken hinter, fühlt sich jetzt für mich auch richtig an. Mhm. Und jetzt zu dem Zeitpunkt wieder neue Lebensinhalte kennenzulernen mit Freunde, Familie, Reisen, Sport, hat sich auch richtig angefühlt. Mhm. Und mit offenem Blick wieder durch die Welt laufen, offen für Neues zu sein. Da habe ich mir dann gesagt, okay, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Das passt für mich. Ja. Ich rede einen Schritt zurück aus dem Unternehmen raus und öffne mich für neue Dinge.
Du, in all dem, was du sagst, machst du den Eindruck, sehr reflektierend zu sein, teilweise auch kontrolliert zu sein. Wie gehst du mit diesem extrem viel Freiraum um? Bist du staccato morgens geplant von 7 bis 9, von 9 bis 10, von 10 bis 12? Was mache ich Mittwoch? Was mache ich Samstag? Wo fliege ich als nächstes hin? Was kredenze ich meinem Sohn? Oder kannst du auch mal, ich lass los, Bademantel, Schlappen, setz mich auf die Terrasse und lass den lieben Gott einen guten Mann sein?
Das ist so die Idealvorstellung, würde ich mal sagen, ne?
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du jetzt schon im Kopf hast, was du als nächstes machen kannst.
Ja, muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Also, ja, also vielleicht mal so rückblickend, die, ich glaube, es waren jetzt so knapp 15, 16, 17 Jahre, die ich jetzt im Berufsleben stehe, die haben schon ein bisschen was an Energie gekostet, natürlich auch tolle Erfolge gebracht, aber ich bin jetzt so an dem Punkt, wo ich sage, ich lasse alles auf mich zukommen. Und es muss nicht immer alles einen Sinn haben, sondern leb einfach in den Tag hinein, such dir natürlich wieder einen neuen Nordstern, woran du dich orientierst. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man Orientierung hat und dass man das mit dem Bademantel und mit den Schlappen halt jetzt nicht die nächsten 2 bis 3 Jahre so macht. Das ist mal eine Woche ganz schön, vielleicht auch mal 2 Wochen ganz schön. Mhm. Aber letzten Endes gilt es halt, dass jeder seinen eigenen Nordstern findet, seine eigene Orientierung findet und quasi das Leben genießt.
Ja. Ja, hättest du das jetzt nicht mit dem Nordstern gesagt, denn das hätte ich dir nicht abgekauft, weil in deinem Leben hat, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, alles einen Sinn gemacht.
Ja, aber da musst du halt unterscheiden. Das eine ist halt die Berufswelt, in der ich unterwegs bin, wo ich ganz klar Ziele brauche, ich brauche Goals, ich will Erfolge. Ich habe gerade aufgeschrieben,
brauchst du ständigen Fortschritt und Erfolg?
Ja. Also wenn
merkt man gar nicht.
Ja, aber wenn ich in der Berufswelt unterwegs bin, ja, ich brenne für die Sachen, die ich tue, bis zum bitteren Ende. Ja. Und ich will maximalen Erfolg in dem, was ich tue.
Meinst du, es gibt irgendetwas, was du tun kannst, was du anfängst und bis zum Ende deines Lebens machst, was ständig Fortschritt und Erfolg bringt?
Also es ist die Frage, ob ich dich halt richtig verstanden habe. Ja. Also ich glaube nicht daran, dass ich immer wieder was Neues machen muss.
Okay.
immer, ich bin jetzt nicht so untriebig, dass ich sage, ich muss jetzt die nächste Firma wieder gründen, ich muss jetzt wieder was Neues ausprobieren, sondern da muss ich halt sagen, okay, ich habe mehrmals bei Null angefangen. Ja, ja. Ich weiß, was für mich funktioniert, wie ich Karriere machen kann. Ja. Und ich brauche das jetzt nicht das vierte, fünfte und sechste Mal. Ich habe es halt dreimal jetzt, glaube ich, in Summe so gemacht, wo ich halt sage, okay, jetzt sind halt andere Dinge wichtig, wie ich eben gesprochen habe. Okay, ich habe wieder mehr Zeit für meine Freunde, für meine Familie, für meinen Sohn. Mhm. Ich kann andere Sportarten ausprobieren. Das ist halt alles flach gefallen die letzten 15 Jahre, weil das waren halt keine 8 Stunden am Tag. Das war inklusive Wochenende, 10 bis 12 Stunden. Das war unterwegs zu sein, deutschlandweit, auf Veranstaltungen, viel Reisen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen von weg. Vielleicht kommt das wieder in 2, 3 Jahren, wo ich halt sage, okay, ich habe eine coole Idee, ich will gucken, ob das funktioniert. Und dann geht die ganze Show wieder von vorne los. Aber
Mir ging es tatsächlich darum, nicht unbedingt wieder ein neues Unternehmen gründen zu müssen, sondern ob du der Überzeugung bist, dass du auch irgendwann mal ankommst und sagst, okay, Fortschritt, Erfolg, mache ich bis zum Ende.
Also man sollte sich generell weiterentwickeln. Ne? So ist halt die Frage, in welchem Bereich. Im privaten Bereich gibt es ja da auch verschiedene Möglichkeiten. Daran habe ich natürlich selbstverständlich Interesse. Ich will das ja auch weitergeben, auch da an meinen Sohn, an meine Familie, dass ich mich selber weiterentwickle. Aber ständigen Fortschritt oder ständige Ziele auch im privaten Leben. Was ist denn, wenn du die Ziele erreicht hast? Dann kommt das nächste Ziel. Dann kommt das nächste. Du bist immer wieder kurz enttäuscht. Ja, okay, erreicht. Und was jetzt? Mhm. Deswegen bin ich da kein Freund von Zielen, sondern eher der Freund von diesem Nordstern, dass ich halt eine grobe Richtung habe, wo ich mich lang enthangel, wo ich halt hin will. Aber diesen zu finden, dass jeder für sich selber diesen findet, das ist halt auch ein Weg, den man erstmal gehen muss, um zu erkennen, was ist denn überhaupt für mich wichtig?
Jetzt steckst du gerade nicht im Job, aber in der Regel stelle ich die Frage, was soll in 5 bis 10 Jahren von dir übrig sein, wo ehemalige Teammates sagen, boah, hat der Tim gemacht?
Naja, hauptsächlich ist es das Thema Verlässlichkeit. So, ich hoffe, dass es meine ehemaligen Mitarbeiter wissen, sie konnten sich jederzeit auf mich verlassen. Bedeutet, das gibt auch so eine gewisse Art von Sicherheit. Wenn es halt mal richtig schlecht läuft, wenn richtig viel Mist passiert ist, wissen die halt, okay, hier ist noch jemand, der ist in der Lage, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und das mache ich halt auch gerne, weil wir alle in einem Boot sitzen. Wir sind alle in einem Ökosystem, wollen uns alle wohlfühlen. Und jeder hat verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Aufgaben. Und wenn es halt mal lichterloh brennt, dann ist es meine Aufgabe als Gründer, da rein zu marschieren und diesen Brand halt zu löschen. Und das glaube ich schon, dass das so wahrgenommen worden ist. Und das, denke ich mal, ist so das Thema, wo die ehemaligen Mitarbeiter sagen werden, okay, das rechnen wir ihm hoch an.
Ich werde es dir berichten. Ich mache mal so eine Interviewreihe mit deinem ehemaligen Team.
Nein. Sehr gerne. Nur das positive Feedback.
Ja, natürlich.
Nein, selbstverständlich. Man wächst auch aus konstruktiven, negativen Feedback. Von daher immer herbei. Nur so wird man besser.
Ich werde es mir und dir ersparen.
Ja.
Das wirst du über andere Kanäle zugespielt bekommen, denke ich. Ist ja oftmals so. Jetzt hast du gerade eben viele Dinge oder einige Dinge gesagt, viele waren es nicht, die mir als angehender Unternehmer das ganze Unternehmertum doch ein Stück weit beiseite oder weggespült hätten. Denn keine Freizeit, absoluter Verzicht, alles solche Dinge, die nicht unbedingt in die heutige Zeit und in verschiedene Generationen passen. Aber was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern mitgeben? Was müssen die heute tun, um von Anfang an Werte, die tief in ihnen verankert sind, ja so ausleben zu können und trotzdem erfolgreich zu sein?
Das beißt sich ein bisschen. Du kannst ja nur Werte ausleben, wenn du ein einigermaßen vernünftiges Unternehmen aufgebaut hast, was auch alle Mitarbeiter ernährt. So, wir leben ja alle nicht von Luft und Liebe, deswegen bin ich auch ein Freund davon, erstmal ein Unternehmen aufzubauen. Die Werte, die man selber in sich hat, die man von zu Hause mitgegeben gekriegt hat, diese auszuleben. Und sobald das Unternehmen größer ist, dass man sich dann mal zusammensetzt und sagt, okay, welche Werte zählen denn hier bei uns im Unternehmen? Ja. Und wen holen wir in Zukunft dazu, der da reinpasst? und nicht direkt von Anfang an. Wir machen uns über alles Gedanken, über Werte, über Prozesse und es ist noch kein Cent Umsatz da, sondern ich bin ein Freund davon, so hart es auch klingt. Erstmal sollte das Unternehmen laufen und dann gehen wir den nächsten Step, nämlich unterhalten uns über das Thema Werte. Was verkörpern wir hier überhaupt?
Gibst du mir recht, wenn ich sage, act an mit den Gedanken der jüngeren Generation?
Ja.
Work-Life-Balance, ja, ich muss mich entfalten können,
bitte
respektiere mich und meine Werte.
Ja, gut, aber das hat dann halt auch wenig mit Unternehmertum zu tun, weil das sind andere Skills, die da gefordert werden.
Nee, ich meine, wenn du jetzt eine Unternehmung gründest, ne, ich gebe jetzt hier den Ralf, der sagt, ey Tim, ich will Unternehmer werden. Und du sagst mir, ja, lass mal deine Werte erstmal außen vor, die werden unterbewusst schon eingespült, verdienen erstmal Geld und der Ralf will jemanden einstellen und der sagt, ja, was sind denn eigentlich deine Werte, haben wir ja erstmal nicht, wir müssen erstmal Geld verdienen.
Das ist jetzt so die ganz frühe Phase, das sind jetzt auch nicht so die Vorstellungsgespräche, die ich geführt habe in dieser Gründungsphase, sondern da ging es eher darum, seid ihr eine coole Brand, habt ihr ein cooles Produkt? Und verdiene ich hier Geld und kriege ich ein Mindestmaß an Urlaub und kann ich den kurzfristig nehmen.
Ah, okay.
So, und wenn diese Sachen bejaht worden sind, also dieses Wertethema ist, glaube ich, noch gar nicht so krass in diesen Köpfen drinne, sondern das kommt dann halt erst später, wenn man in ein Team reinkommt. Wie wird sich da verhalten? Wie wird miteinander umgegangen? So, dann kommt halt, okay, ist Respekt da? Ist Vertrauen da? Bekomme ich verantwortungsvolle Aufgaben? So, und dann sind wir schon komplett in diesem Wertesystem halt unterwegs. Aber zu Beginn, ja klar, wir schauen uns alle die Unternehmen an, schauen uns auf Kununu, Glassdoor an, wie geht's da ab, wie ist da die Kommunikation, wie steht die Brand nach außen da? Und da geht's noch gar nicht so tief in das Thema, was sind denn überhaupt eure Core-Werte etc.
Okay, verstehe. Du hast gerade eben Familie, Werte angesprochen, ne? Zu Hause. Kommst du aus einem sehr werteorientierten zu Hause, deine Familie?
Ist natürlich immer sehr subjektiv. Ich würde natürlich,
danke, dass du das sagst.
Ist natürlich, ich sehe es natürlich so, dass ich aus so einem Hause komme. Ja. Letzten Endes müssen das halt andere beurteilen, die mich kennen.
Und was waren das für Werte, die dich geprägt haben, die deine Eltern dir mit auf den Weg gegeben haben?
Das sind halt auch diese drei Werte, die man auch direkt mal mit ins Unternehmen schleppen sollte, das man gründet. Das ist das Thema Respekt, was ganz weit oben steht. Das ist das Thema Verantwortung übernehmen. Und das ist das Thema Wertschätzung zu zeigen.
Wie bist du in die Personaldienste? Hast du gerade eben schon erzählt, ne? Kleiner Dienstleister, 100 Mann. Wie bist du in die Personaldienstleistung gekommen? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, relativ ganz krass und analog, ne? Zeitung aufgeschlagen, gab es damals noch, wurde auch gelesen. Da stand ein kleiner Zeitungsartikel drin mit Assistent der Disposition gesucht. Und da habe ich gesehen, Zeitarbeitsfirma. Da habe ich gesagt, ja, Zeitarbeitsfirma, da will ich doch nicht arbeiten. Das sind ja auch Sklavenhändler. Ja. Das ist doch. So, ich habe mich aber bereitschlagen lassen, dorthin zu gehen. Und
War cool.
Ich bin ja auch sehr leicht anzuzünden. Damals war der Inhaber dort und der hat direkt gesagt, ja, ich will irgendwann mal aufhören und ich suche junge, motivierte Leute, die vielleicht irgendwann mal das Geschäft übernehmen können.
War catchy.
So das reicht halt schon für mich in diesem Alter. Ich glaube, ich war da 25 Jahre alt und das reicht schon komplett, dass ich da 7 Jahre lang komplett durchdrehe mit 12 Stunden Arbeit am Tag und samstags arbeiten, dass ich gesagt habe, okay, danke, ich bin angezündet. Wo muss ich unterschreiben?
Ja, ich
jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was denkst du, was ich in 2007 als Assistent der Disposition verdient habe?
Ich weiß ja ungefähr. Also ich uncharmant, nicht unmittelbar auf deine Frage einzugehen, aber es passt gerade ganz gut. Ich habe ja 2005 auch in der Personaldienstleistung gestartet und ich habe eine Tageszeitung aus Nordrhein-Westfalen aufgemacht und habe eine Annonce gesehen. Darauf habe ich mich beworben. Warum? Weil diese Unternehmung eine Sonnenblume abgebildet hatte und das sind meine Lieblingsblumen. Jetzt kann man natürlich sagen, recht schwach der Sebastian, sich aufgrund dessen zu bewerben. Da waren auch solche Attribute wie Vertrieb und Rekrutierung bei. Beides konnte ich zu dem Zeitpunkt schon, kam aus der Unternehmensberatung. Ich würde sagen, du hast bekommen, wir hatten schon Euro, ja, 2.300 Euro.
300 Euro?
2.300 Euro.
2.300 Euro. Tatsächlich 1.500 Euro habe ich gestartet. So, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Wertschätzung. Da habe ich halt damals gesagt, okay, das ist mir egal, ich arbeite mich hier hoch. Mhm. Ich habe im, glaube ich, Juni oder Juli dort angefangen, 2007. Und habe dann halt richtig Gas gegeben, habe meine erste Gehaltserhöhung vor Weihnachten bekommen. Und? Das waren 250 Euro mehr.
Ja, ja, mega.
Darüber habe ich mich halt mega gefreut.
Also zu dem prozentual damaligen, war das eine richtige Kiste.
Ja, das war ein richtiges Brett. Und ja, dann habe ich mich halt diese 7 Jahre lang hochgearbeitet, aber von ganz unten. Und das meine ich halt. Das ist bei null anzufangen.
Ja.
Und das halt immer wieder.
Ja. War, also da gleicht sich auch unser Werdegang, war bei mir nicht anders. Mhm. Ich habe damals mit ungefähr dem gestartet, was ich gerade eben dir zugesprochen habe,
ja.
Und hatte aber keine Ahnung, was in der Branche bezahlt wird. Und nach 2-3 Jahren kriegst du ja mit, wie andere eingestellt werden und wie andere eingestellt wurden. Und da war mir ziemlich schnell klar, dass ich total blauäugig verhandelt habe. Das ist mir kein zweites Mal in meiner Zeit bis dann danach passiert. Aber das ist auch schon ein Schlag mit einem weißen Handschuh ins Gesicht, ne? Wenn man, ich habe mich da so ein Stück weit verarscht gefühlt.
Auch. Ja, ich auch. Mit
Wertschätzung hatte das gar nichts zu tun.
Genau, also ich auch. Ich hatte null Selbsteinschätzung. Ich kannte ja auch nichts anderes. Mhm. So, und deswegen muss ich halt auch sagen, ja, die Zeit war gut, aber sie war halt zu lang bei mir. 7 Jahre, ich hätte es halt auch nach 4 Jahren schon checken können, einen Haken hintermachen können, da hätte ich auch genug gelernt in dieser Zeit. Aber aus diesen Dingen, denke ich mal, daran sind wir gereift, daraus haben wir gelernt. Und von daher ist es ein Teil unseres Lebens, dass man auch mal eine Zeit lang den falschen Weg halt geht. Oder wo man sagt, okay, ich habe es halt nicht gecheckt bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Verstehe. Es gab sicherlich nicht selten die Situation, dass du als Unternehmer auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen musstest.
Gehört dazu, ja.
Wie bist du damit umgegangen und wie hast du andere mitgenommen oder eben nicht mitgenommen?
Wahrheit und Klarheit, ehrlich und offen. Ich habe es eben schon mal angesprochen, keiner hat Lust, weder Gründer, Unternehmer oder Mitarbeiter mit Bauchschmerzen morgens aufzustehen. Dann muss man in den sauren Apfel beißen, eine klare Kommunikation walten lassen, ein Mitarbeitergespräch führen, am besten persönlich und sagen, pass auf, ich habe das Gefühl, wir sind hier an einem Punkt, wo es nicht mehr passt. Mhm. Wir stehen hier beide irgendwie mit Bauchschmerzen auf und manchmal, auch wenn es jetzt für uns beide wehtut, ist es besser, wir trennen uns. Und ich sehe es immer eher als ein Scheitern von mir an, wenn sowas passiert, weil ich es halt nicht geschafft habe, den Mitarbeiter zum Erfolg zu bringen. Das hat ja halt auch alles einen Grund. So, und da überlege ich dann, okay, was muss ich da anders machen? Muss ich in der Auswahl auf andere Dinge achten? Fängt es quasi schon bei der Personalauswahl an?
Ja, ja.
Oder hat sich hier im Unternehmen was geändert? Es kann aber auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Das Unternehmen wächst in einer gewissen Geschwindigkeit. Und da kommt es halt auch irgendwann mal zu dem Punkt, wo die Leute, die von früher dabei gewesen sind, wo das Unternehmen sich einfach so krass verändert hat und die Leute auch diesen Weg nicht mitgehen möchten, sondern gerne dieses alte Unternehmen wieder hätten.
Absolut.
So, und auch da muss man dann ein offenes Gespräch führen, dass wir dieses Unternehmen halt jetzt nicht mehr sind. So, und da muss man dann überlegen, was jetzt zu tun ist. Und da gehört es dann auch dazu, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und die dann halt auch relativ schnell und zügig und klar zu kommunizieren.
Verstehe ich. Mir ging es gar nicht so sehr oder ausschließlich um Austrittsgespräche, aber ich habe verstanden, offenes Visier, Transparenz tut immer gut.
Ja.
Okay.
Definitiv. Das sind die zwei Faktoren, Wahrheit und Klarheit. Die sollten in jedem Bereich gelten. Eine klare Transparenz an den Tag legen, was auch meine Erwartungen sind an Teams, an Mitarbeiter, damit jeder weiß, wo er sich gerade auch befindet und das auch selber einschätzen kann und einem auch selber dann auch Sicherheit gibt. Und wenn ich es nicht schaffe, als Führungskraft das klar zu kommunizieren, was ich möchte, dann haben wir alle ein Problem.
Verstehe. Gab es in deiner Karriere einen Punkt, an dem du eine Entscheidung sehr lange vor dir hergeschoben hast? Und wenn es einen Punkt gab, was hat dich dann letztlich ins Handeln gebracht?
Ich bin ein Freund von schnellen Entscheidungen. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir natürlich diese unpopulären Dinge immer vor uns herschieben und die am liebsten ganz spät erst kommunizieren. Das ist aber eine ganz, ganz schlechte Eigenschaft. Weil meistens ist das der Beginn einer schlechten Kommunikation an Mitarbeiter, an Kunden, an Lieferanten. Sondern es ist da wirklich sinnvoll, da relativ schnell eine Entscheidung zu treffen. Die kann auch falsch sein, das ist kein Problem. Man kann sie korrigieren, womit ich jetzt nicht meine, dass man jeden Tag das Fähnchen im Wind ist und ständig seine Entscheidungen korrigiert.
Nee, ich verstehe schon richtig.
Aber ich bin ein Freund von schnellen Entscheidungen, weil du weißt ja, Erfolg mag Geschwindigkeit.
Also ich gehe gleich einen Schritt mit dir, definitiv. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, aber meines Erachtens nach immer die schlechteste, die du treffen kannst.
Dann treffen meistens andere die Entscheidung für dich und das ist noch eine Nummer schlechter. Ja.
Oder der Markt, dann sind es auch andere, aber ich treffe auch lieber eine nicht richtige Entscheidung oder eine, die ich nochmal neu justieren muss, als dass ich gar keine treffe. Definitiv bin ich bei dir. Ja, Talent 360 ist Geschichte.
Genau.
Jetzt habe ich natürlich in der Vorbereitung auf diese Folge versucht, mir mehrere Szenarien zu bauen, aus denen ich oder mit denen ich herauskitzeln kann. Warum ist Tim als Mitgründer nicht mehr Teil von 360? Du hast das jetzt gerade eben ein Stück weit schon beschrieben. Mhm. Erstmal danke dafür, dass du überhaupt solch Transparenz, obwohl das ist ja auch dein Credo, hast walten lassen. Ja. Aber ich bin zu der Entscheidung gekommen, obwohl viele diese Folge hören werden, um genau das zu erfahren, dich nicht damit zu piesacken. Du wirst deine Gründe haben, die in den verschiedensten Ebenen zugrunde liegen. Doch bei aller Freizeit, die du gerade eben hast, und die hast du dir verdient, meines Erachtens nach, aus der Ferne, der dich ein Stück weit begleiten durfte.
Vielen Dank, Sebastian.
Du wärst nicht Tim Klappert, wenn du nicht schon das ein oder andere im Kopf hättest. Was hast du im Kopf?
Also tatsächlich bin ich da, selbst wenn ich was im Kopf hätte, bin ich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe selbstverständlich ein Wettbewerbsverbot.
Okay, die Personaldienstleistungsbranche, für die Personaldienstleistungsbranche an sich?
Ja, es ist ein bisschen komplexer und komplizierter, was ich tun und machen darf. Also ich darf zumindest mal wieder einen Laptop anpacken und aufklappen. Das ist schon soweit erlaubt. Aber im Bereich der Personaldienstleistung sind mir da erstmal die Hände gebunden.
Das heißt also, du könntest jetzt nicht für mich rekrutieren?
Also ich darf für Personaldienstleister arbeiten, beratend tätig sein, aber ich darf jetzt keine Software programmieren lassen für die Personaldienstleistung, speziell keine Recruiting-Software, keine Vertriebslösung. Wenn ich dort was machen wollen würde, müsste ich mir das whitelisten lassen und müsste mir das okay vorher abholen. Deswegen also da, wo ich halt Reichweite habe in der Personaldienstleistung, sind mir da so ein bisschen die Hände gebunden.
Zeitlicher Rahmen?
Zeitlicher Rahmen sind 2 Jahre.
Okay. Ja.
Also softwaretechnisch wird da erstmal nichts logischerweise von mir kommen, ist auch absolut berechtigt und in Ordnung. Und
hast du dich auch darauf eingelassen?
Genau, richtig, genau. Und aber es gibt ja noch andere Bereiche, wo man tätig werden kann, wo ich vielleicht dann noch Ideen zu habe.
Jetzt wird's interessant.
Es ist halt nichts Konkretes, ne? Also von daher, vielleicht wird man in den nächsten 1, 2, 3 Jahren was von mir hören, vielleicht auch nicht. Ich lasse mich da selber überraschen. Ich bin da selber noch ein bisschen am Überlegen, in welche Richtung es da für mich gehen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zeit tut auch gerade gut, nicht zu wissen, in welche Richtung es geht.
Nachdem du hast draußen erklärt, ja, wir gehen jetzt getrennte Wege, wie war so die Reaktion und wie viele Jobangebote hast du schon bekommen?
Die Reaktion, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil es war relativ kurzfristig und es ging relativ zügig. Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit, mich von allen Mitarbeitern oder von meinem Team zu verabschieden, sondern es gab ganz klassischen Notartermin, der kurz vorher feststand, wo ich dann noch einen Anruf gemacht habe zu einer Mitarbeiterin, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe im Vertrieb, damit zumindest die mal abgeholt ist, einen Abend vorher. Und am Notartermin, wo die Unterschrift drunter war, habe ich eigentlich dort mein Laptop abgegeben und hatte auch keine Zugänge mehr.
Oh, schade.
Also von daher kann ich das gar nicht so beantworten. Ja.
Okay. Und von außen? Aus dem Markt heraus, da ist doch einiges passiert, bin ich felsenfest von überzeugt.
Ja, also vom Markt heraus natürlich viel Verwunderung, wie du sicherlich auch. Wie kann das sein? Warum geht der jetzt? Das muss doch Gründe haben. Wie schon eben angesprochen, ist für mich ein Lebensabschnitt. Das war 6,5 Jahre. Ich bin jetzt 42 Jahre auf der Welt. So, war eine schöne Zeit, war cool. So. Teilweise so nüchtern sehe ich das. Aber natürlich war die Verwunderung natürlich schon relativ groß. Viele Fragen, von daher auch viel Lob. Habe ich sehr, sehr gerne mitgenommen. Bin ich auch sehr dankbar für, dass ich anscheinend so einen Eindruck hinterlassen habe. Und das freut mich natürlich ungemein. Also vieles positives Feedback habe ich bekommen.
Ja. Ich finde es krass, dass du bei der Schnelligkeit, die du an den Tag legst, nicht nur unternehmerisch, sondern auch im Kopf, die Momente findest, mal zu reflektieren und auch dankbar zu sein.
Ja, definitiv, ne? Und auch da muss man dazu sagen, rückblickend betrachtet, ich würde viele Entscheidungen auch anders treffen. Mhm. Das ist in Form von einer Weiterentwicklung. Wenn ich jetzt sage, ich würde alles genauso nochmal machen, dann hätte ich mich halt null weiterentwickelt. Mhm. Von daher, auch da sind mit Sicherheit viele Fehler passiert. Das muss man reflektieren und muss halt sagen, okay, die Situation würde ich halt in Zukunft anders reagieren. Aber diese große Dankbarkeit, das erleben zu dürfen mit dir als Kunden, mit anderen als Kunden, mit Mitarbeitern, auch ehemaligen Mitarbeitern, die man kennengelernt hat, das überwiegt zu 100%.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du jetzt viel Zeit für Ausgleich hast, beziehungsweise keinen Ausgleich brauchst, sondern ausschließlich Freizeit hast.
Ja.
Was bringt dich runter, wenn du beruflich richtig intensiv wirst?
Ich habe teilweise sehr viel Sport gemacht, wenn es beruflich gut abging, wenn ich stark eingespannt war. Das ist so das Thema, wo ich halt sage, okay, ich habe eine sitzende Tätigkeit, ich bin im Homeoffice, ich komme in der Regel nicht raus, ich muss mich halt körperlich betätigen. So, dann geht's halt ans Laufen, dann geht's ins Fitnessstudio und das ist für mich so, wo ich halt den Kopf wieder frei bekomme, wo ich wieder für den nächsten Tag neue Energie tanke, wo ich auch mal nicht nur den Kopf ausgepowert habe, sondern auch den Körper mal komplett ausgepowert habe, um vernünftig schlafen zu können, um am nächsten Tag auch wieder genügend Energie zu haben. Das war ja, großenteils Sport.
Du spielst hobbymäßig Fußball?
Tatsächlich nicht. Ich habe von klein auf bis 5 bis 23 oder 24 Fußball gespielt. Habe mein Studium damit ein bisschen finanzieren können, ein bisschen Geld dafür bekommen.
Oh, cool.
Und habe dann aber tatsächlich die Fußballschuhe mit 24 an den Nagel gehangen und habe mich auf die Karriere fokussiert. Krass. Weil, wie schon gesagt, ich war ja angezündet von der Personaldienstleistung und da muss man Prioritäten setzen. Auch da muss man für sich selber unpopuläre Entscheidungen treffen und hinter einem Hobby, was einem sehr viel Spaß gemacht hat, auch mal einen Haken setzen. Und da sind wir schon wieder beim Verzicht. Ich habe Fußball gegen Karriere eingetauscht. Du bist
ganz schön aufgeräumt, der Mann, ne?
Ja.
Aber dem Fußball bist du ja treu geblieben und wenn, in Anführungsstrichen, auch nur als Fan. Warum aus Gießen kommt, hast du dein Herz in Bochum beim VfL verloren?
Einmal korrigieren, aus Siegen kommt.
Ach Mann, habe ich gerade schon gesagt, ey. Aber ich verwechsel Gießen und Siegen ständig. Tut mir leid.
Kein Problem, ja. Tatsächlich hat mich vor 23 Jahren ein Kumpel, der Bochum-Fan ist und in Siegen lebt.
Ganz toller Kumpel übrigens, ja, kenne ich nicht, super Kumpel.
Grüße an Andreas Schneider, so, falls er hören sollte.
Andi, du bist der beste Mann.
Der hat mich mit nach Bochum genommen, da hat Bochum gegen Dortmund gespielt, es war auch noch nicht ausverkauft und ich stand dann da und dann kam der Herbert Grönemeyer mit Bochum und da war es halt vorbei.
Ah, okay. So.
Und außerdem, ich mag die Mentalität, Malocher-Club, unbeugsam, seit 1848, Underdog, das ist das, was ich liebe.
Häufig erfolgreich.
Ja, genau. Man muss viel leiden können. Von daher, ja, das war mein Verein. Da habe ich mich gesehen und da bin ich immer bei geblieben.
Ja, ich finde es super, dass du, dass wir auch da eine Parallele haben. Willst du unseren Hörerinnen und Hörern von In Arbeit Folge 29 was mit auf den Weg geben, was dir wichtig ist? Ich gebe dir die Möglichkeit und schenke dir Sendezeit.
Oh, Wahnsinn.
Das ist mein Geschenk an dich.
Also, was ich mitgeben kann, ist, ab einer gewissen Unternehmensgröße sollte ich meinen Fokus auf das Wertethema legen. So wie du, Sebastian, du hast ja auch dieses Wertethema auf die Fahne geschrieben, hast Weiterbildungen zu diesem Thema besucht. Auch dort sollte man seine Führungskräfte hinschicken. Ich denke, es ist sehr schwierig, sich das Autodidakt selber anzueignen, sondern da brauche ich einen Profi, da brauche ich einen Coach, um die richtigen Werte ins Unternehmen zu tragen und vor allen Dingen nicht nur denjenigen zu haben, der sie auf einen Flipchart malt, sondern dass diese Werte auch gelebt werden. Dafür benötigt man Coaching und ab einer gewissen Unternehmensgröße, wo ich irgendwo sage, wenn man so 20 Mitarbeiter aufwärts ist, mehrere Teams hat, dann wird das immer ein wichtiger Faktor sein, die richtigen Werte zu leben und vor allen Dingen zu transportieren. Und da würde ich jedem empfehlen, deinen Weg einzuschlagen, sich einen Coach zu suchen als Führungskraft. Die Mitarbeiter werden es einem danken, definitiv.
Du hast quasi Werbung für mich gemacht, denn mit meiner Ausbildung,
immer gerne.
Danke. Das ist quasi dann wahrscheinlich dein Geschenk an mich. Mit meiner Ausbildung unterstütze ich Führungskräfte gerade im Bereich der Veränderung. Da wird alsbald was nach draußen gespült, was meines Erachtens nach ein richtig geilen Hype ergeben wird. Ich werde alles dafür tun und auch Menschen wie dir oder anderen, wobei du meist ja ziemlich klar bist, aber auch dir würde ich gerne helfen, ist da zu schauen, wie kommen wir weiter, wie finde ich mich. Weißt du, in letzter Zeit, damit meine ich so 6 bis 12 Monate, sind viele Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, Sebastian, du beschäftigst dich damit, ich habe ein Thema. Ja, welche Herausforderungen hast du? Ich bin an einem Punkt, wo ich jetzt mehr als merke, dass der Break-Even, ich muss hier raus aus dem und das nicht nur beruflich, sondern vielleicht auch privat oder beides zusammen. Meistens kommt, oder ja nicht unbedingt meistens, aber ist nicht selten der Fall, dass beides gleichzeitig kommt. Wie auch immer, auf jeden Fall an einem Punkt, wo jeder derjenigen gemerkt hat, Veränderung muss stattfinden. Und da ist es nicht selten, dass du Hilfe brauchst. Oder dass du dir Hilfe holst. Oder dass es jemanden braucht, der mit dir denkt. Dir Freiraum schafft im Kopf, weil du teilweise so kalewirsch bist mittlerweile, dass du den roten Faden nicht mehr findest. Und da setze ich an.
Das ist auch vollkommen richtig. Selber schafft man es auch nicht mehr rauszuzoomen und teilweise gewisse Dinge zu sehen. Da braucht man den Blick von außen und genau dafür sind halt Coaches da. Ja. So, dafür nehmen sie auch so viel Geld, zu Recht auch so viel Geld. Und deswegen haben sie eine ganz klare Daseinsberechtigung, nicht nur in diesem Wertethema, sondern auch in vielen anderen Themen. Mhm. Man verliert definitiv den Blick von außen, wenn man selber nur noch mit seinen Problemen als Unternehmer auch gefangen ist. Und damit hilft man auch nicht mehr seinen Mitarbeitern, sondern dafür braucht es halt Coaches. Auch bei mir, wenn es darum geht, Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Ich bin Unternehmer, ich bin Gründer, ich bin aber kein Coach. Hm. Ich kann Mitarbeiter führen, aber wenn es darum geht, Mitarbeiter zu coachen, dann muss ich die an jemand Externes schicken, damit diese sich weiterentwickeln. Ich kann nicht jede einzelne Expertise selber in mein Unternehmen bringen. Und das will ich mir auch nicht anmaßen, was aber viele tun. So, und dafür gibt's halt diese Coaches, um da seinen Horizont zu erweitern. Und das ist halt enorm wichtig.
Ja, und ich erlebe jetzt auch in letzter Zeit häufiger, dass aus beruflicher, ich finde mein Point of View, auch der, ich habe in meinem privaten Bereich einige Baustellen, wo ich einfach nicht mehr weiterkomme, weil das auch überlagert, dieses berufliche Thema. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter nach vorne gehen wird, definitiv. Mein lieber Tim, ey, boah, ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben. Zeit ist verflogen.
Ja, ich glaube, wir waren jetzt so 50 Minuten dran. Ja, es war sehr kurzweilig mit dir, wie immer die Gespräche.
Ja, jetzt mal weniger über deine Dienstleistung, die du angeboten hast und mein, ich brauche von dir oder ich gebe dir ein Feedback. Mir war es wichtig, dass du kommst, egal in welcher beruflichen Situation du gerade eben steckst, weil gerade das, was du eben von dir gegeben hast, immer up to date war. Wenn wir miteinander gesprochen haben, hat es keine 3 Sekunden gedauert, war es deep. Geschäftlich aber auch, was macht der Markt, wo geht's hin, wie fühlst du dich damit, was meinst du, was ist dein Gefühl? Und da haben wir oftmals einen roten Faden gemeinsam gesponnen. Deshalb war es mir wichtig, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für dieses wertschätzende Feedback, Sebastian. Es hat mich auch mega gefreut, mit dir hier zu sprechen. Mhm. Es hat sich auch nicht angefühlt wie ein Podcast. Absolute Wohlfühlatmosphäre, warme Atmosphäre, einfach deine Persönlichkeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Danke auch für dein Feedback. Und wir beide, Tim und ich, hoffen, euch hat genauso viel Laune gebracht wie uns. Ihr könnt sicherlich, oder ich hoffe, ihr könnt das eine oder andere mitnehmen an Mehrwert. Tims und meine Kontakte werden wie immer unten eingeblendet. Wenn ihr Themen, Fragen, Ängste, Sorgen, Nöte habt, meldet euch bei uns.
Sehr gerne.
Und ansonsten, ja, passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit.
Macht's gut, ciao.
In Arbeit ist eine Westwind-Story. Host Sebastian Matthias Skotnik, exklusiver Partner Expertiv. Redaktion und Produktion Westwind Stories.